Stell dir vor, es knallt. Blechschaden, Puls bei 180. Und dann kommt die eigentliche Frage. Was passiert jetzt eigentlich im Hintergrund? Bei deiner Versicherung, bei dem Gegner, bei den Anwälten? Warum bekommst du manchmal eine Verursachungsquote wie ein Drittel zu zwei Drittel, obwohl du sicher bist, dass du im Recht bist? Und wie ist die Begrifflichkeit Aussage gegen Aussage im verkehrsrechtlichen Bereich wirklich zu verstehen? Heute sprechen wir darüber, wie Unfallregulierung tatsächlich abläuft, mit Blick auf Interessen, Beweise, Gutachter und Kosten. Das kann jeden treffen. Und wenn du gerade nach einem Unfall vor einem Stapel Papier sitzt, diese Folge ist für dich. Bleib dran, nach dem Intro geht's weiter.
Willkommen bei Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Ich bin Rechtsanwalt Michael Kehren. Bei mir ist, wie immer, Rechtsanwalt Igor Posikow, Fachanwalt für Verkehrsrecht.
Hallo Michael, hallo alle zusammen.
Ja, unser Thema heute ist typische Fragen nach einem Verkehrsunfall und was hinter den Kulissen bei den Versicherern läuft. Und keine Sorge, wir machen das ohne Juristennebelmaschine. Wobei, manchmal kommt die Nebelmaschine von allein. Sie steht oft in der Abteilung Schaden. Da bin ich mal gespannt. Igor, nimm uns dann mal mit. Wer sind nach einem Unfall die wichtigsten Beteiligten im Hintergrund und wer macht was?
Okay, zunächst bedanke ich mich für die Zuschriften und die Themenvorschläge unserer Zuhörer und Zuschauer. Aus den Vorschlägen haben wir die heutige Folge entwickelt, nur als Information. So, also, zu dem Thema. Du hast im Kern vier Interessengruppen, die Beteiligten des Unfalls letztendlich, die Versicherer, die Sachverständigen und, sobald es streitig wird, Anwälte. Und dann gibt es zwei Ebenen, die viele durcheinander werfen. Erstens die Regulierung, also zahlt jemand oder zahlt jemand nicht. Zweitens die Konfliktlösung, wenn es Streit gibt. Denn wir reden hier über Beweise, Gutachten, Anwälte, die eingeschaltet werden oder notfalls auch Gerichte. Viele denken, ja, die Versicherung ist mein Gegner. Tatsächlich hat die Haftpflichtversicherung jedoch zwei Aufgaben. Berechtigte Ansprüche erfüllen und unberechtigte Ansprüche abwehren. Zumindest sollte es in der Praxis so sein.
Ja, Stichwort Versicherer. Wenn man einen Unfall hatte, nimmt man den gegnerischen Haftpflichtversicherer in Anspruch, richtig?
Ja, richtig. Sollte man keine Verantwortung oder eine teilweise Verantwortung an dem Unfallereignis haben, dann ist der gegnerische Haftpflichtversicherer dein Ansprechpartner. Der gegnerische Versicherer hat eine sogenannte Regulierungsvollmacht. Das ist jetzt das erste Keyword für diese Folge. Das heißt, der Versicherer führt die Regie bei der Regulierung, nicht der Unfallverursacher selbst oder der Versicherungsnehmer, wie auch immer.
Ja, das ist sicherlich vielen tatsächlich nicht bekannt. Lehnt man sich dann als Unfallverursacher zurück und wartet, bis der Versicherer alles gemacht hat?
Jein, man hat Mitwirkungs- und Aufklärungspflichten gegenüber seinem Versicherer, sprich alle Informationen, die man hat, auf erste Nachfrage unverzüglich dem Versicherer bereitstellen. Ja, gegebenenfalls den Unfall auch sofort von vornherein proaktiv melden. Dürfte auch nicht schaden. Das ist auch der Punkt, an dem Leute den Begriff passiver Rechtsschutz aufschnappen. Ja, das heißt übersetzt, wenn der Gegner Geld will oder sogar klagt, wird die Haftpflichtversicherung in der Regel nicht nur bezahlen oder ablehnen, sondern aktiv prüfen und häufig einen eigenen Anwalt einschalten und dich im Hintergrund natürlich mitverteidigen. Das ist der Kern dieser sogenannten Regulierungsvollmacht. Und damit sind wir beim wichtigsten Verständnis. Der Versicherer hat ausschließlich ein wirtschaftliches Interesse. Das dürfte wahrscheinlich die meisten nicht überraschen. Er wird nicht aus Prinzip kämpfen, aber auch nicht aus Großzügigkeit zahlen. Ja, also das sollte jedem klar sein. Er bewertet die Beweislage einfach und das Prozessrisiko. Und daraus entstehen dann Dinge, die sich für Betroffene manchmal komisch anfühlen. Ja, das war auch bei unserer Themenempfehlung oder der Anfrage so. Da gibt es dann Quoten, die berücksichtigt werden müssen. Vergleichsvorschläge werden häufig gemacht. Wir kennen nur teilweise an oder sowas wird geäußert. Und auch oft die Aussage, die man zu hören kriegt, das ist uns zu unsicher, wir regulieren anteilig oder gar nicht.
Und wenn du das einmal in einem Satz zusammenfassen müsstest, wie dann?
Mach dir Folgendes klar. Nach dem Unfall bist du nicht nur Unfallopfer, sondern Teil eines Systems aus Interessen, Beweislastregeln und Kostenlogik. Wer das erstmal versteht, trifft bessere Entscheidungen und geht in der Regel sofort zum Anwalt. Klar ist, die Versicherer werden nichts verschenken und werden im Zweifel nur anteilig oder überhaupt nicht regulieren, selbst wenn die Versicherer wissen, dass sie Schäden begleichen müssten. Ja, das muss man sich schon mal vor Augen führen. Die Versicherer spekulieren häufig darauf, dass der Geschädigte seine Forderungen vielleicht auch nicht weiterverfolgt, wenn anteilig gezahlt wird.
Dass die Versicherer tatsächlich häufig nicht vollständig regulieren, ist wohl der Beleg für die Wirtschaftlichkeit dieser Strategie, oder?
Ja, absolut. Also ganz grob dargestellt, wenn von 100 Geschädigten nur 5 auf ihre Forderungen gerichtlich bestehen, dann lohnt sich das eben mehr, restriktiver zu regulieren und die Zusatzkosten, die im Prozess dann entstehen, einfach hinzunehmen. Ja, das ist eine ganz reine wirtschaftliche Kalkulation. Deshalb zahlen auch viele Versicherer sofort die Restbeiträge oder Beträge, ohne sich gegen die Klage zu wehren, sobald ein Anwalt die Klage erhebt.
Bei unklarem Unfallverlauf melden sich Geschädigte und behaupten, es stünde Aussage gegen Aussage und man könne seine Position nicht beweisen. Was bedeutet denn Aussage gegen Aussage im Zivilprozess ganz praktisch? Und was ist der größte Irrtum dabei?
Ja, Aussage gegen Aussage ist jetzt eher so eine laienhafte Formulierung, das würde ich zumindest sagen, aber ich würde unter Aussage gegen Aussage Folgendes formulieren, und zwar, dass es wahrscheinlich einfach keine neutralen Zeugen gibt, keine eindeutigen, zumindest sofort erkennbaren objektiven Beweise für den Hergang des Unfalls. Und das verleitet manche zu sagen, ja, das ist so eine Aussage gegen Aussage-Geschichte und ich kann meinen Unfallhergang gar nicht beweisen. Ja, in Wahrheit gilt aber, wenn es nur die beiden Fahrer gibt, die in den Unfall verwickelt sind, dann kann es durchaus sein, dass die Aussagen gegenläufig sind. Das passiert ja auch in den meisten Fällen. Es wird allerdings dennoch geschaut, wer was beweisen muss. Ja, das ist Kern der gesamten Geschichte. Welche Darstellung natürlich dann plausibel ist, ist auch zu prüfen. Und welche Beweismittel es gibt, die für Laien vielleicht sogar nichtssagend sind. Zum Beispiel Schadensbilder, Streifspuren an den Fahrzeugen, die Anstoßhöhe, Kompatibilität der Schäden, Endstellungen, Spuren auf der Fahrbahn und. Also wenn das fehlt, steigt natürlich das Prozessrisiko für den, der seine Ansprüche anmeldet. Und dann kommen natürlich die Quoten ins Spiel. Aber nicht als moralische Bewertung oder sowas, sondern eher als Risikoverteilung.
Ja. Kann man denn seine Position irgendwie verbessern?
Ja, die typischen Fehler am besten vermeiden. Dazu haben wir mal in einer Folge vor längerer Zeit gesprochen, aber gern fasse ich das nochmal hier zur Auffrischung zusammen. Typischer Fehler Nummer 1 ist zu viel reden. Nach dem Unfall sagt man schnell, ich habe dich nicht gesehen oder sorry, mein Fehler. Menschlich verständlich, juristisch kann das aber später als Einlassung wirken. Selbstverständlich sollte man auch nicht schriftlich gegenüber dem Unfallbeteiligten erklären, das ist auch klar. Typischer Fehler Nummer 2, schlechte Dokumentation, keine Fotos, keine Übersicht. Das rächt sich natürlich, wenn Monate später jemand den Unfallhergang mal rekonstruieren möchte. Also immer schön alle Fahrzeuge, die gesamte Unfallendstellung, alles fotografieren, wenn es geht. Und sich möglichst viel aufschreiben dazu. Und typischer Fehler Nummer 3, man versucht nicht mal die Polizei herbeizurufen. Eine polizeiliche Aufnahme ist in der Regel schon hilfreich. Oft verändern die Beteiligten ihre Aussagen zum Unfallhergang später, das gilt auch für Zeugen, wenn sie sich zu Hause beruhigt haben und über die Sache nochmal nachdenken, dann wird der Sachverhalt plötzlich zu eigenen Gunsten geschönt. Der Wahrheitsgehalt lässt sich gut mit der Aussage gegenüber der Polizei dann abgleichen. Von daher ist es nicht verkehrt, die Polizei zu rufen, besonders bei großen Unfällen.
Wann ist denn die Einschaltung eines Unfallanalytikers oder eine Rekonstruktion des Unfalls wirklich sinnvoll und wann ist es eher rausgeworfenes Geld?
Ja, zunächst ist die folgende Unterscheidung erstmal wichtig. Nach einem Unfall benötigt man in der Regel eine Bezifferung seiner Schäden am Fahrzeug. Dafür braucht man einen Kostenvoranschlag für die Reparatur oder noch besser ein Sachverständigengutachten. Einen Unfallanalytiker zieht man bei regulären Verkehrsunfällen üblicherweise nicht heran. Ausnahme, wenn es nochmal eine Straftat gibt, die da auch eine Rolle spielt, die mit dem Verkehrsunfall zu tun hat. Und der Unfallanalytiker kommt aufgrund der enormen Kosten eigentlich in der Regel erst vor Gericht ins Spiel, wenn nicht zu ermitteln ist, was wirklich passiert ist, ja, anhand der Zeugen und so weiter. Die Rekonstruktion arbeitet allerdings auch mit Material wie Fotos, Schäden, Spuren, Endstellungen, Skizzen, manchmal Fahrzeugdaten. Ja. Also je mehr vorliegt, umso einfacher ist es dann, den Unfallhergang nachzuweisen.
Ja, interessant. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn dir das hier hilft, abonniere gerne Law & Talk auf deiner Podcast-Plattform oder bei YouTube und gib uns gern einen Daumen nach oben. Jetzt gehen wir weiter im Text hier, Igor. Wer bezahlt im Streitfall eigentlich den Anwalt und wer beauftragt ihn?
Also, wenn es um die Abwehr von Ansprüchen geht, wie wir zu Anfang besprochen haben, wird das nur über die Kfz-Haftpflicht organisiert und reguliert. Ja, die Haftpflicht prüft, ob und in welchem Umfang sie eintreten möchte und sie wird den Prozess auch steuern, weil es natürlich um ihr Geld geht. Dabei wird oft ein Anwalt eingeschaltet durch den Versicherer. Ja, nicht durch die versicherte Person oder jemand anderen, sondern ausschließlich durch den Versicherer. Wichtig, das ist nicht dasselbe wie eine private Rechtsschutzversicherung mit freier Anwaltswahl in jeder Lage. Wenn du als Unfallverantwortlicher zusätzlich auf eigene Faust noch einen Anwalt beauftragst, kann es natürlich sein, dass du die Kosten am Ende selbst trägst, wenn das nicht mit der eigenen Haftpflichtversicherung abgestimmt ist. Anders ist es, wenn du die eigenen Ansprüche gegen den gegnerischen Versicherer geltend machen möchtest. Da ist man komplett selbstverantwortlich. Der Haftpflichtversicherer hat damit nichts zu tun und du kannst einen Anwalt einschalten. Und wenn dich für dieses Unfallereignis keine Verantwortung trifft, übernimmt die gegnerische Versicherung deine Anwaltskosten. Genauso wie die Sachverständigenkosten.
Ja, wäre aber trotzdem hilfreich, als Sicherheit da dann über eine Rechtsschutzversicherung im Bereich Verkehrsrecht zu verfügen.
Absolut.
Ja, Igor. Nochmal, 3 Tipps zusammengefasst, kurz und merkfähig, jetzt.
Merkfähig ja, kurz kann ich nicht versprechen. Erstens, nach dem Unfall zählt die Beweisbarkeit, nicht nur die Überzeugung. Also, Unfallbeteiligte sehen sich oft im Recht, verstehen aber nicht die Mechanismen hinter der rechtlichen und wirtschaftlichen Prognose des regulierenden Versicherers. Ja, das muss man sich immer vor Augen führen. Versicherer handeln nach Beweislage und Prozessrisiko. Deshalb entstehen auch Quoten und Vergleiche, das haben wir auch gerade besprochen. Drittens, gute Dokumentation direkt nach dem Unfall ist der größte Hebel, also für Gutachter und Kosten. So, und viertens, kleiner Bonustipp, bei Verkehrsunfällen, die man nicht allein verschuldet hat, sollte aus meiner Sicht stets alles über einen Anwalt laufen, den man beauftragen sollte. Es gibt keine einfachen Verkehrsunfälle, das ist auch der Grundtenor in der Rechtsprechung, ausnahmslos. Selbst bei eindeutigen Unfallangelegenheiten kann man von der Gegenseite übervorteilt werden, besonders wenn ein Versicherer mit an Bord ist, die kennen sich sehr gut aus, da kann man mir vertrauen, ich weiß, wovon ich rede. Ein spezialisierter Anwalt ist da tatsächlich Gold wert.
Ja, da gebe ich dann nochmal den Slogan mit, den ich schon vor 35 Jahren gelernt habe. Wenn's knallt, zum Anwalt.
Mhm. Reimt sich, sehr gut.
Ja, vielen Dank. Ja, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, abonniert gerne Law & Talk, lasst uns eine Bewertung da und schreibt uns in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr noch gerne hören würdet. Dir, Igor, vielen Dank für die Ausführungen heute.
Sehr gern. Und wenn du gerade nach einem Unfall zuhörst, ruhig bleiben, dokumentieren, strukturiert vorgehen und gerne uns kontaktieren. Wir unterstützen bei der Regulierung.
Ja, vielen Dank nochmal. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich.
Bis gleich.